Gott hat für uns alles gegeben, damit wir sein können im Sinne von ist, aber damit wir auch ihm gehören. Also es ist ein wirklich schönes Lied, das alles drin hat, was unsere Erlösung ausmacht. Wunderbar. Aber wir neigen oft dazu, dass wir uns falsche Bilder machen. Psychologen kennen heute eine ganze Reihe von Mechanismen, die Menschen für verschiedene Arten von Selbsttäuschungen anfällig machen. Aus vielen Experimenten weiß man zum Beispiel, dass wir dazu neigen, Informationen zu glauben, die unsere eigenen Überzeugungen bestätigen, während wir oft Fakten ignorieren, die diesen zuwiderlaufen. So Thomas Waschek in einem Bericht über Selbsttäuschung. Und dieser Bibeltext, den ich heute betrachten möchte mit euch, zeigt uns, dass dieses Phänomen Menschen nicht nur einzeln betrifft, sondern ganze Völker davon betroffen sein können. Israel ist das von Gott auserwählte Volk. Und ich denke, ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, dass kein Volk in dieser Welt mehr Gottes Offenbarungen hatte und auch vielleicht noch hat, als Israel. Sie haben Wunder gesehen, sie haben den Herrn persönlich erleben dürfen, auch wenn es schon 2000 Jahre her ist, aber das war ihr Vorrecht. Und doch widersetzten sie sich den meisten Zurechtweisungen des Herrn. Sie blieben in ihrem Selbstbetrug und dienten nicht Gott, so wie Gott es haben wollte. Ich möchte uns Hosea lesen, Kapitel 12, die Verse 8 bis 15. Die Verse 1 bis 7, die hatte ich ja schon in der letzten Predigt bedacht. Hosea, Kapitel 12, ab Vers 8. Der Kanaaniter hat eine falsche Waage in der Hand. Er übervorteilt gern. Auch Ephraim spricht: Ich bin doch reich geworden. Ich habe mir ein Vermögen erworben. An all meinem Erwerb wird man mir kein Unrecht nachweisen können, das Sünde wäre. Ich aber, der Herr, bin dein Gott. Vom Land Ägypten her, ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie zur Zeit des Laubhüttenfests. Ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Sind sie in Gilead nichtswürdig gewesen, so sollen sie zunichte werden. Haben sie in Gilgal Stiere geopfert, so sollen auch ihre Altäre wie Steinhaufen auf den Furchen des Ackers werden. Als Jakob in das Gebiet von Aram floh, da diente Israel um eine Frau. Um eine Frau hütete er die Herde. So hat der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten herausgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Ephraim hat ihn bitter gekränkt. Er wird seine Blutschuld auf ihn werfen und sein Herr wird ihm seine Beschimpfung vergelten. In der letzten Predigt haben wir gehört, wie Gott in Israel, also dem Nordreich, das Böse offenbart. Ephraim war der führende Stamm im Nordreich. Das ist wohl zurückzuführen auf den Erstgeburtssegen, den Jakob über Ephraim sprach, anstatt über den wahrlich erstgeborenen Manasse. Ephraim ist nicht der größte oder das landreichste Volk unter diesen 12 Stämmen. Im Gegenteil, es gehört zu den zweiten und drittschlechtesten oder wenigsten. Aber es herrschte dort Lug und Trug. Und mit diesem Lug und Trug umgab sich das ganze Volk. Es war aber immer noch die Möglichkeit zur Umkehr da. Und das zeigte ihnen ja Hosea am Beispiel ihres Stammvaters Jakob. Er zeigte auf, was der Herr an Jakob getan hat. Und was der rechte Weg ist. Jesus strebte nach dem Segen Gottes. Allerdings, die Mittel, die er anwandte, das war nicht der richtige Weg. Er fragte nicht nach dem Willen des Allmächtigen, den der Allmächtige für ihn bereithielt und so viel sein Betrug, diesen Segen zu bekommen, letztendlich wieder auf ihn zurück, indem ihn sein Schwiegervater betrog, einmal als er ihm um die Frau um seine Frau, erste Frau anhielt, Rebekka, brachte man ihm die zweite, Lea. Also musste er noch mal länger dienen. Dann hat er seinen Lohn öfters geändert. All das waren Betrügereien, die nun Jakob erleben musste. Und erst als Jakob sich nicht mehr auf seinen Verstand, auf seine Kraft verließ, sondern sich vor Gott demütigte, da bekam er die Gnade zu spüren. Er kämpfte nun nicht mehr gegen Gott, sondern aus diesem Kämpfer gegen Gott wurde ein Kämpfer für Gott. Und es ist Gnade, dass Gott unsere Schwachheiten eindeutig offenbart. Und er bietet ja auch Hilfe an, dass wir diese Schwachheiten überwinden können, indem wir die Kraft bei ihm suchen. Dass wir unsere Schwächen bekennen können und damit letztendlich in seiner Kraft leben dürfen. Und es von uns heraus auch wollen. Das ist die einzige Entscheidung, die wir treffen sollten. Hosea sprach oder schreibt in Vers 7 dieses gleichen Kapitels: So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe, Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Die Umkehr ist möglich. Es ist Gnade. Aber wie wir gelesen haben, folgte der Anklage ein Selbstbetrug in den Versen 8 bis 9. Das Volk wird hier als Händler bezeichnet. Und das ist hebräisch für Kanaan. Einmal, um anzuzeigen, dass es nicht wie sein Vorfahr Israel, sprich Jakob, sich verhält, sondern nach den Sitten der früheren Bewohner, nämlich der Kanaaniter, handelt. Zu jener Zeit waren die Kanaaniter bzw. Phönizier, aus denen die Kanaaniter hervorgegangen sind, große Händler. Das Land Kanaan war dank seiner günstigen Lage zwischen Ägypten und Phönizien, zwischen Mittelmeer und Euphrat, eben ein wahren Umschlagspunkt geworden. Es hatte Reichtum erworben durch Handel. Diese plötzliche Einführung des Namens Kanaan offenbart aber die Verachtung für die Haltung, die Israel nun einnimmt. Israel hätte den Kanaanitern ein klares Zeugnis von seinem Gott geben müssen. Das war der Auftrag an Israel. Und stattdessen haben sie diese grausamen Praktiken, die die Kanaaniter hatten, übernommen. Eine Anwendung des Namens Kanaan auf die heutige Zeit, dann spricht Gott von der Welt. Es gibt Gemeinden, in dem kaum noch ein Unterschied gemacht wird zwischen der Gemeinde Gottes und der Welt. Man kann die Grenze nicht erkennen. Und es gibt Gemeinden, die sind so praktisch mit dieser Welt verbunden, dass sie wirklich nur noch Welt sind. Wir sollten ein Segen für die Welt sein und nicht mit ihr verschmelzen. Wir sollen Menschen aus der Welt in unsere Mitte lassen zum Gottesdienst, aber wir sollen ihrer Praktiken nicht teilhaftig werden. Wir sollen uns der Welt nicht anpassen. Wir können die Anklage, die Hosea dem Volk Israel gibt, verstehen. Eine trügerische Waage, heißt es weiter. Eine trügerische Waage, sie wird mit falschen Gewichten bedient. Und in diesem Betrug unterdrückt man gleichzeitig die Leute und man beutet sie aus. Hosea verbindet damit die falsche Einstellung zum Nächsten. Und diese Einstellung, eine solche Einstellung, kommt immer aus der falschen Einstellung zu unserem Herrn, zu Gott, dem Allmächtigen. Eine Waage des Betrugs, sie scheint äußerlich in Ordnung zu sein, aber die Gewichte, die verwendet werden, die sind es nicht. Und auf diese Weise wird übervorteilt und wird dem Nächsten Schaden zugefügt. Das allein ist ja schon falsch, aber die Ephraimiter finden auch noch großes Vergnügen daran, andere zu übervorteilen. Das Gewissen reagiert bei diesen Menschen gar nicht mehr. Aber auch wenn der Käufer nicht merkt, dass er betrogen wird, Gott sieht es und Gott wird es strafen. Er sieht auch, wie wir die Dinge in ihrer geistlichen Anwendung wiegen, auch innerhalb der Gemeinde. Wenn dort Dinge beurteilt werden, soll dies mit einer ehrlichen Waage geschehen. Aber leider geschieht das nicht immer. Jakobus weist auf den Gebrauch einer Waage des Betrugs hin, wenn er auf die unterschiedlichen Behandlungen von Reichen und Armen hinweist. Jakobus 2. Jede gute oder schlechte Tat soll ohne Rücksicht auf die Person beurteilt werden. Ein wahres Wiegen, ein echtes Wiegen. Und wenn wir uns prüfen, wie sehr sind wir geneigt, eine schlechte Tat von jemandem, dem wir mögen, leichter zu bewerten als von jemandem, den wir nicht mögen. Wir sind davon nicht ausgeschlossen. Und dann werden eben diese Taten mit der Waage des Betrugs gewogen. Hoseas Beschuldigung aus Vers 8 hat allerdings das Ziel verfehlt. Was Ephraim hier sagt, nämlich im Vers 9, erinnert an das, was die Gemeinde in Laodicea auch sagt. Offenbarung 3, Vers 17. Wenn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts, und indem Laodicea dies aussprach, stellt sich heraus, dass sie genau wie Ephraim völlig blind für ihre Situation, für ihre Sünden sind. Denn im zweiten Teil dieses Verses heißt es, und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Jesus, der Herr, der Christus, sagt es ihnen. Und in der Endzeit wird die Christenheit von dieser gleichen Selbstzufriedenheit Laodiceas geprägt sein, selbst wie damals Ephraim. Für Ephraim ist ihr Reichtum ein Beweis, dass sie alles richtig machen. Frei nach dem Motto, wenn wir im Unrecht wären, würde uns Gott dann so segnen? Aber Reichtum ist nicht automatisch ein Beweis für Segen. Es gibt viele reiche Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Im Gegenteil, Wohlstand macht uns oft, nicht nur oft, sehr oft blind für die Sünde. Und es ist dumm, sich auf den Reichtum zu verlassen. Jakobus warnt auch wiederum davor, vor dieser Fehleinschätzung des Wohlstands. Jakobus 1, 9 bis 10 möchte ich uns lesen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Diejenigen, die die relative Bedeutung von Reichtum kennen, werden sich das Wort zu Herzen nehmen, nicht hochmütig zu sein und auf die Ungewissheit des Reichtums zu hoffen. Bei all dem Reichtum maßt sich Ephraim an, keine Sünde begangen zu haben. Jeder Vorwurf wird von vornherein abgelehnt. Es gibt nichts vorzuwerfen und es ist keine Sünde vorzuwerfen. Offenbar haben sie wohl irgendwelche Schlupflöcher im Gesetz entdeckt, die es ihnen erlauben, sich etwas vorzumachen, dass ihr Handel eben nicht gegen das Gesetz verstößt. Menschen, die nur auf sich selbst und ihren eigenen Vorteil bedacht sind, haben immer eine gute Meinung von sich selbst. Wenn es irgendeine Sünde gäbe, naja, ist nicht der Rede wert. Die anderen machen sind ja noch schlimmer als ich. Das ist oft die Ausrede. Es wird abgetan. Für fleischliche Christen ist der Wohlstand in der Welt, der Erfolg, ein Segen. Sie sehen ihren persönlichen Segen darin, sehen eine Bestätigung dafür, dass ihre Lebensweise richtig ist und sitzen im Selbstbetrug auf und fragen nicht nach Gottes Willen. Ist es so, dass ich reich sein muss? Ich möchte einmal klarstellen, dass die Bibel nicht die Händler an sich als Betrüger bezeichnet. Aber leider ist es ja oft so, dass ein Berufsstand durch ein paar schwarze Schafe in Misskredit gerät. Und niemand möchte gerne mit etwas Verruchten verglichen werden. Aber in den Versen 8 bis 9 geht es eben in erster Linie darum, dass die Vorbildfunktion für ein niedrigeres Ziel geopfert wurde. Die Israeliten sollten ein Zeugnis von Gottes Liebe und Treue zu denen sein, die ihm vertrauen. Das sollten die anderen erkennen. Das sollten die Welt erkennen. Das eigentliche Ziel ist, dass die Welt Gott als den Gott erkennt und anerkennt, der er ist, nämlich der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde und eben auch von jedem einzelnen Menschen. Und wir sollten uns danach sehnen, hier und jetzt schon diese Gemeinschaft mit Gott haben zu dürfen. Und diese Gemeinschaft, sie wird dann auch bis in alle Ewigkeit andauern. Sie wird nicht einmal aufhören, wie so manche Ehe, die bis zum Tod halten sollte. Irdischer Wohlstand ist eine Zugabe. Ephraim sieht aber in dieser Zugabe alles an. Es ist, als wenn wir eine Torte kaufen wegen der Kirsche, die da oben drauf ist. Macht kein Mensch. Oder? Nee? Also ich würde nur die Kirsche kaufen. Nicht die ganze Torte, wenn ich sie nicht haben wollte. Sie denken, es ist, was sie haben, ist ihr Verdienst, den sie aus ihrer Klugheit und den sie aus ihrer Kraft schöpfen dürfen. Die Sünde, die darin liegt, die erkennen sie nicht, weil ihr Gewissen verkümmert ist. Doch der Herr gibt sie nicht auf. Er erinnert sie, was er für sie ist, dass er ihr Gott ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Er zeigt ihnen das Gericht, aber auch eine Verheißung auf. Er zeigt ihnen auf, wo sie herkommen. Vers 10. Ich aber, der Herr, bin dein Gott, vom Land Ägypten her. Denn da hat Gott sie ja herausgenommen aus Ägypten. Er hat sie auserwählt. Ja, Abraham war der Segen versprochen, aus ihm soll ein großes Volk werden. Und das ist Israel geworden. Aber als Volk sind sie gerettet worden. Nicht Einzelne. Und das Wort aber, mit dem dieser Vers beginnt, weist eben auf diesen Kontrast zwischen dem, der Gott ist, und der Haltung des Volkes hin, wie es eben der Vers 9 zeigt. Bei mir ist keine Sünde zu finden. Gott, ich mache alles richtig. Warum wirft dir denn Gott alles vor, liebes Israel, liebes Nordreich? Wenn das Volk gesündigt hat, erinnert Gott sie oft daran, woher sie gekommen sind, was er für sie getan hat. Es soll die Erinnerung an eine Zeit wachhalten, in der sie in Knechtschaft der Sünde gelebt haben und aus dieser Knechtschaft heraus erlöst worden sind. Sie waren Knechte im wahrsten Sinne des Wortes, Sklaven. Und diese Sklaverei der Sünde sollte abgeschafft werden. Als er sie aus Ägypten befreite, war er ihr Gott. Und sie haben ihn am Berg Sinai als ihren Gott auch angenommen. Sie haben gesagt, ja, was du sagst, wollen wir tun mit meinen Worten. Und würden sie einmal darüber nachdenken, dann müssten sie erkennen, dass sie Gott immer wieder mit Liebe und Fürsorge umgeben hat. Er hat sie immer wieder bewahrt, auf den ganzen Wegen, die auch immer wieder mit reichlich Sünde gepflastert waren. Aber Israel denkt nicht daran. Weder die Hohen, die Priester, noch das Volk. Nun wird Gott sie wegen ihrer Sünde aus ihrem Land vertreiben. Und sie werden wieder in Zelten leben müssen, wie sie in der Wüste gelebt haben. Und diese Zelte sprechen von der Vorläufigkeit der Behausung, die sie finden werden. Sie werden eben nicht endgültig verworfen sein. Denn diese Verheißung, in Zelten zu leben, das bedeutet, dass gleichzeitig mit dem Gericht der Wegführung dem Volk eine Verheißung gegeben wird, dass diese Wegführung eben zu einem Grund kommt, zu einem Ende kommt, in Herrlichkeit. in Gnade, in Gottes Gnade, wie es im tausendjährigen Reich sein wird. Zur Zeit des Festes weist auf das einzige Fest hin, bei dem das Volk in Zelten lebt, nämlich dem Laubhüttenfest, dem letzten der sieben Feste der israelitischen Festtage. Wie gesagt, dieses Fest ist ein prophetischer Hinweis auf das tausendjährige Friedensreich, wenn das Volk in den vollen Segen eintreten wird. Der achte Tag, der große Tag, stellt die Gemeinschaft zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen dar. Zacharja 14,16 möchte ich uns lesen. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen, alle von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Dies haben wir noch nicht erreicht. Es beten noch nicht alle an aus den Heidenvölkern. Und in Vers 11 kommt die Sprache auf die Propheten des Alten Testaments. Propheten sind Menschen, durch die Gott mit seinem Volk in Verbindung tritt. Vor allem, wenn das Volk sich von ihm abgewendet hat. Propheten haben das Volk immer wieder zur Umkehr, zu Gott aufgerufen. Und in der Endzeit werden zwei Zeugen Gottes als Propheten wirken. Und diese beiden Propheten werden Dinge tun, wie auch Mose und Elia es getan haben. Es zeugt von Gottes Güte, von Gottes Gnade, dass er Propheten gibt. Sie geben seine Gedanken an ein irrendes Volk weiter. Dem Volk als Ganzes wird Gericht verkündigt. Für die wenigen im Volk, die auf diese Worte hören, haben sie Verheißungen als Ermutigung. Denn sie werden gerettet werden. Auch wenn das Volk nicht mehr existiert. Der Herr ist kein schweigsamer Gott. Er spricht auf vielfältige Weise zu uns Menschen. Zu dem einen spricht er persönlich, zu anderen in Träumen und Visionen und zu den meisten, vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit, spricht er durch die Worte der Bibel. Und er lässt sein Volk und seine Gemeinde nicht in Unkenntnis über seinen Willen. Und er lässt uns auch nicht über unser Fehlverhalten in Unkenntnis oder gar unsere Abkehr von ihm. Bevor das Alte und Neue Testament komplett war, sprach der Herr durch Propheten zu den Betreffenden und sie waren sein Sprachrohr. Die Zukunftsvorhersagen, die die Propheten taten, waren der Beweis, dass sie von Gott gesandt waren, dass sie von Gott beauftragt waren, in seinem Namen zu reden. Wir haben heute den kompletten Ratschluss, nämlich das Wort Gottes, zur Verfügung. Wir brauchen keine Propheten, die etwas vorhersagen, eine neue Erkenntnis bekommen. Unsere Propheten sind Prediger, sind Seelsorger und alle, die das Wort Gottes verkündigen. So, wie es geschrieben steht und so, wie es nachprüfbar ist, wie es nachzulesen ist. Jeder Prophet, der davon vorsätzlich abweicht, Entschuldigung, jeder Prediger, der davon vorsätzlich abweicht und eine andere Lehre bringt, das ist ein falscher Prophet. Und vor dem warnt uns Johannes im 2. Johannesbrief 9-10. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Also guten Tag darf man noch sagen, aber man sollte ihn nicht zum Essen einladen und ihm auch kein Wohlleben wünschen, so wie es damals üblich war. Hosea spricht nicht aus sich heraus, auch wenn er das von Gott eingegebene Wort bestimmt unterstreichen könnte und es auch tut. Denn Hosea hat die Abtrünnigkeit des Nordreiches und auch das Umherschweifen Judas persönlich erlebt. Es war zu seiner Lebzeit. Und die Sünde und Buße sollte er ebenso verkünden, wie wir in den Versen 12 bis 14 lesen. Denn dieses Vers 12, der zeigt die aktuelle Lage in der Gesamtheit. Wir sehen Gilead auf der Ostseite des Jordans und Gilgal auf der Westseite als Stellvertreter für die Situation, wie sie in ganz Israel ist. Es ist keine Ausnahmeerscheinung. Es ist ein komplettes Verhalten des Volkes. Gilead ist ein Ort, der eigentlich für Glanz und Kraft steht, so wie wir in Jeremia 22 lesen können. Ein Ort, auch, aus der auch Heilung kommt, Jeremia 8. Aber von all dieser Herrlichkeit ist nichts mehr übrig. Die Sünde hat alles verdorben. Alles, was gut und heilig ist, ist nicht mehr da. Gilead ist zu nichts Gutem mehr fähig. Auch von der einstigen Herrlichkeit Gilgals als Opferstätte ist nichts mehr übrig. Es sollen nur Steinhaufen in der Ackerfurche bleiben. Diese Steinhaufen haben nur einen Zweck, den Bauern bei der Arbeit zu hindern. Wir hatten so einen Steinacker, wo man jedes Jahr drauf musste und immer wieder Steine sammeln. Und im nächsten Jahr fragte man sich, wer hat die da alle wieder hingetragen? Wieder einmal erinnert der Prophet das Volk an seinen Vorfahren Jakob im nächsten Vers. Der Name Jakob wird gewöhnlich verwendet, um Jakob als einen schwachen Mann zu bezeichnen. Jakob ist der Mensch, der sich für den Segen Gottes interessiert, aber es eben auf seine Art und Weise versucht, diesen Segen zu erlangen. Und das ist oft eine hinterhältige, eine listige Weise. Er bedient sich der Täuschung, er täuscht seinen Vater, um diesen Segen zu bekommen. Und diese Handlungsweise kommt natürlich Gott in die Quere. Doch Gott weiß, wie er alles in Jakobs Leben wieder ausnutzen kann, damit Gottes Pläne auch ausgeführt werden. Und es ist immer wieder beeindruckend, von Gott als dem Gott Jakobs zu lesen. Gott ist der Gott dieses schwachen Jakobs, der alles auf seine Weise versucht hat und es ihm nicht gelungen ist. Und als er sich dann demütigte, hat Gott ihn als seinen Kämpfer angenommen. Und das ist auch eine Ermutigung für alle von uns, die sich manchmal wie Jakob fühlen, die von Gott gesegnet werden wollen, aber zu wenig Geduld aufbringen, um diesen Segen auch zu erhalten. Und dann versucht man es mit eigener Kraft, mit eigenem Verstand und man erleidet Schiffbruch. Gott hilft uns nicht dabei, wenn wir es auf eigene Weise versuchen, aber er lässt uns auch nicht im Stich. Er lässt uns nicht hinten runterfallen und sieh mal, was dir jetzt passiert ist und lacht über uns. Nein, bis zu einer gewissen Grenze, wenn wir merken, bis hierher und nicht weiter, dann hilft uns Gott. Und wenn wir zu weit gehen, dann hält uns immer noch seine Hand auf. Das ist das Wunderbare an Gott. Das ist die Gnade, das ist diese Liebe, die Gott schon immer zu den Menschen hatte. Jakob ist geflohen, weil er den Segen, der für Esau ja vorgesehen war, denn er war ja der eigentliche Erstgeborene, durch Betrug von seinem Vater Isaak gestohlen hat. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Und dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie Jakob letztlich unter der Führung einer falschen Person, nämlich Rebekka, man muss es leider sagen, arbeitete, sich den Segen anzueignen, den Gott ihm nur versprochen hatte. Gott hat diesen Segen versprochen. Warum also nicht darauf warten? Wollen wir das ernst nehmen? Den Segen, den Gott uns verspricht, der wird wahr werden. Aber zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit, wenn wir es gerne hätten. Und weil es Jakob eben an Vertrauen oder Geduld oder beidem mangelte, da musste er fliehen. Und dann spricht auf einmal Hosea von Israel im zweiten Teil des Verses. Und zwar im Zusammenhang mit dem Dienst um eine Frau, nämlich Rebekka und Lea. Israel, wie gesagt, bedeutet Fürst Gottes, Kämpfer Gottes. Und die Art und Weise, wie Jakob Gott gedient, wie Jakob gedient hat unter Laban, um Rahel heiraten zu können, das war ein treuer Dienst. Er hat seine Arbeit erledigt. Das kann man nicht anders sagen. Später, als er von Laban geflohen ist und dann von ihm eingeholt wurde, kann er dies auch bezeugen, dass er sich an seinem Hab und Gut, an Labans Hab und Gut, nicht vergriffen hat, auch wenn es die Söhne Labans anders gesehen haben. Und dort handelt Jakob und spricht er wie Israel, ein Kämpfer für Gott. Und dieses Volk, dies sollte das Volk Israel ansprechen und es zur Umkehr bringen. Es ist noch nicht zu spät. Der Weg, den Gott mit Jakob gegangen ist, war nicht immer leicht. Es war vor allen Dingen deshalb nicht einfach, weil Jakob immer noch eigensinnig handelte. Es war nicht einfach wegen dem, was auch ihm andere angetan haben. Es sind die gleichen Dinge, mit denen auch wir heutzutage zu kämpfen haben in unserem Leben. Betrug um eine Arbeitsstelle, um einen Lohn, um was auch immer. In Hosea 12, 11 spricht dann der Prophet über die Zukunft und die Rolle, die es haben wird. Entschuldigung, in Hosea 12, 11 spricht Hosea über Propheten, die in der Zukunft eine Rolle um das Wohl des Volkes spielen werden. In Vers 14 blickt er wieder zurück auf den Anfang. Denn auch damals spielte ein Prophet eine wichtige Rolle. Der Prophet, den der Herr benutzte, um Israel aus Ägypten herauszuführen, ist kein anderer als Mose. In 5. Mose 18 spricht Mose davon, eben von sich selbst als Prophet. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Und er spricht in diesen Versen sogar von einem Propheten wie mich. Oder wie es in anderer Übersetzung in der Elberfelder zum Beispiel heißt, gleich mir. Er verweist auf einen, der ein Prophet wie er sein wird, auf den das Volk hören wird. Und in dieser Vers wird in der Apostelgeschichte 3 zitiert, in Vers 22. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, was er zu euch reden wird. Und aus diesem Zusammenhang der Verse, die wir davor und nach diesen Versen lesen, geht hervor, dass der Prophet, auf den sich Mose bezogen hat, der Herr Jesus ist. Können wir nachlesen in Apostelgeschichte 3, 18 bis 26. Jesus ist der wahre Prophet, der die wahre Botschaft in aller Ernsthaftigkeit brachte. So wie Mose als Prophet das Volk Gottes aus Ägypten befreite und es auch als Hirte, wie ein Hirte, führte und bewahrte in der Wüste, so tut es der Herr Jesus und hat es der Herr immer getan. Er ist unser Hirte. Er führt uns. Er führt uns zu frischen Auen. Und manchmal gehen wir zu öden Wüsten. Er rettet vor der Welt und er rettet vor der Macht des Teufels. Er ist der Hirte, der seine Herde bewahrt und weidet. Auf ihn, auf unseren Herrn Jesus, wollen wir vertrauen. Als Prophet sprach Mose die Worte Gottes zu Pharao in Ägypten und bestätigte diese Worte mit Zeichen und Wundern, die für Pharao und seinen Untertanen zu Plage wurden. Als Prophet redete Mose in der Wüste die Worte Gottes zu seinem Volk. In ihnen zeigt Gott nach der Erlösung aus Ägypten seine Fürsorge für sein Volk. Er hat es bewahrt. Ihre Kleidung ist nicht verrottet in den 40 Jahren. Sie brauchten kein zweites Paar Schuhe. Ich weiß gar nicht, wie viele Paar Schuhe ich schon in meinem Leben durchgelaufen bin. Und das erst seit meiner Volljährigkeit, seitdem die Füße nicht mehr wachsen. Wer Gott gehorcht, dem geht es gut. Und wer nicht gehorcht, der muss die Folgen tragen. Und gut gehen bedeutet nicht allein Wohlstand zu haben. Ein schönes Haus, viel Geld auf dem Konto, eine nette Familie. Sondern gut gehen bedeutet Zufriedenheit im Herrn zu haben, trotz aller Widerstände. Gott gibt auch heute noch seinem Volk Propheten. Aber sie haben eben nichts damit zu tun, die Zukunft vorherzusagen, wie ich es schon erwähnte, sondern all das weiterzugeben, was Gottes Wort sagt. Und wenn die Gemeinde zusammenkommt, um auf Gottes Wort zu hören, dann können Brüder als Propheten genutzt werden, als Sprachrohr Gottes. Ja, ich kann es nicht ändern, Gott hat mich hier hingestellt. Ich habe es nicht gewollt. Ihr müsst nicht auf mich hören. Prüft, was ich sage und hört auf Gottes Wort. Ich bin froh, dass ich in der Gnadenzeit lebe und wenn ich die falsche Lehre bringe, nicht gesteinigt werde. Aber anstatt Gott für all die Güte dankbar zu sein, die er gezeigt hat, indem er sie aus Ägypten herausgeführt hat, sie erlöste sozusagen, sich in der Wüste um sie gekümmert hat, hat sein Volk ihn bitter gekränkt. Vers 15. Sie rühmen Moses als ihren Führer, aber das, was er ihnen sagte, Gottes Wort, das treten sie mit Füßen. All ihre Sünden, besonders die, mit denen Blutschuld verbunden ist, wird ihnen sein Herr, sein Gebieter auf ihnen lassen. Denn Gott ist immer noch ihr Herr, auch unser Herr. Und Blutschuld nennt Gottes Wort den falschen Glauben und stellt ihn auf dieselbe Stufe wie andere todeswürdige Verbrechen. Etwas, das ihm ein Gräuel ist. Auf jemanden Blutschuld zu lassen, bedeutet das Gegenteil davon, von jemandem die Blutschuld zu nehmen. Das ist ganz einfach. Es ist etwas, es wird nicht vergeben, mit anderen Worten. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und er muss auch Vergeltung üben für alle, die die Gnade nicht annehmen, die Vergebung ausschlagen, die Gott anbietet. Und wie die Bezeichnung sein Herr andeutet, wird er als souveräner Herr herrschen, das Böse nicht ungestraft lassen. Und die Beschimpfung, wie es andere Übersetzungen schreiben von Schmach, an ihnen vergelten. Ja, Jesus hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Die Sünden, die du ihm gegeben hast. Die Sünden derer, die auf die Propheten im Alten Testament gehört haben und Umkehr getan haben. Die Vergeltung, die Gott an dem Volk üben wird, ist aber keine Ausrottung. Wie zum Beispiel das Land Kanaan, das Volk Kanaan ausgerottet wurde. Es wird ein Überrest des Nordreiches bewahrt. Und den Beweis haben wir letzte Woche in der Lesung gehört. Lukas 3,36 folgende. Denn da ist die Rede von einer Hanna aus dem Stamm Asser, die eine Prophetin war, treu Gott am Tempel gedient hat. Das Volk, das Nordreich, zu dem auch Asser gehörte, ist noch da, aber eben nicht mehr so groß, wie es mal war. Israels Selbstrechtfertigung, Selbstbestätigung durch eigene Leistung, reich sein, Macht haben, Vermögen und diese fehlende Einsicht, diese selbsterdachte Frömmigkeit steht im völligen Gegensatz zu Buße, zur Umkehr zu Gott. Der Herr hat ja nicht nur durch Hosea zu ihnen gesprochen. Das ist ja jetzt nicht der letzte Anker, der da geworfen worden ist und so und jetzt aber mal, sondern er spricht ja schon über die Jahrhunderte zu ihnen, dass sie falsch liegen, dass sie umkehren sollen. Er hat immer diesen falschen Gottesdienst verurteilt, hat ein Umdenken gefordert. Er hat sie an ihren Stammvater Jakob erinnert und gezeigt, es ist möglich. Vergebung wird angeboten. Aber anstatt, dass das Volk Buße tut, als Ganzes, wie Ninive, das war ungefähr um die gleiche Zeit, ich weiß nicht, ob nach Hosea oder vor, da ist man sich nicht sicher, aber aus unserer Sicht dürfen wir das ruhig verwenden. Ninive hat als Volk Buße getan. Es ist also durchaus möglich. Denn wenn es bei Ninive möglich ist, muss es ja bei seinem Volk erst recht möglich sein, oder? Aber anstatt eben diese Buße zu tun, ebenso wenig wie die Generationen vor ihnen Buße getan haben, haben sie ihn auch noch geschmäht. Und somit ist das Gericht über den Untergang des Volkes beschlossen. Sie sind nicht mehr in ihre Heimat zurückgekehrt nach der Wegführung. Sie werden aber einst in Laubhütten wohnen, weil es immer eine Handvoll bußfertiger Menschen in Israel gab. Und das ist das Wunderbare. Gott behält sich welche zurück. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen, auch die Verurteilung eines ganzen Volkes nicht. Und es gibt viele, die sich Christen nennen, aber ebenso ein falsches Verständnis vom Glauben an Gott und Gottesdienst haben, wie es die alten Israeliten hatten. Aber noch ist Gnadenzeit. Die Propheten des Herrn, die Prediger, die Seelsorger, alle, die Gottes Wort verkünden, rufen noch zu Buße auf, zur Zurechtweisung, zur Ermutigung, so wie es geschrieben steht. Und es ist nie zu früh, umzukehren. Aber es wird einmal ein zu spät sein. Dann, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, spätestens, oder wenn du stirbst. Lass es nicht so weit kommen. Vertraue auf ihn. Sei nicht wie Israel, das in der Sünde beharrt, in seinem Selbstbetrug, sondern kehre um, bevor es zu spät ist. Amen. Lasst uns noch einmal zusammen beten. Wer aufstehen kann, soll dies tun. Großallmächtiger Gott, du sprichst durch dein Wort zu uns, durch die Worte zu den Israeliten, die anscheinend nur an die Israeliten gerichtet sind, sprichst du genauso, wie es auch im Neuen Testament tust. Wie viele Parallelen können wir am Volk Israel in uns sehen? Hilf uns, dass wir dem nicht nacheifern, sondern uns von unserem Selbstbetrug befreien lassen von dir. Öffne unsere Augen, dass wir erkennen, wie wir sind und wie du uns haben willst. Hilf uns, dass wenn wir falsche Wege gegangen sind, die Umkehr erkennen, bevor es zu spät ist. Dass wir uns dir zuwenden, ganz und gar. Dass wir das Lied, was wir eben gehört haben, für uns Wahrheit wird. Dass du dein Kleid für uns gabst und unser Kleid nahmst. Das, was wir verdienen, hast du am Kreuz getragen, Herr Jesus. Und das, was du hättest bekommen sollen, schenkst du uns ebenso, ewiges Leben bei dir. Wunderbar. Herr, hilf uns, dass wir daran denken, dass wir auf dich vertrauen, dass wir auf deine Verheißungen warten, jetzt. Und dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen. Amen.